Hey Friends, ich bin Dom und das ist der Podcast der City Church. Wir sind eine Kirche in drei Städten, Köln, Aachen und Bergisch Gladbach. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Message nimmst. Wir beten, dass sie dich ermutigt und inspiriert, dir neue Perspektiven zeigt und dir hilft, in deinem Glauben zu wachsen. Viel Spaß dabei.
Irgendjemand, der dankbar ist, dass du mittwochabends die Möglichkeit hast, ins Haus Gottes zu kommen und Jesus groß zu machen? Mein Herz war voll. Ich dachte mir so, Hammer, dass ich ins Haus Gottes kommen darf. Und ey, wirklich an dieser Stelle auch einfach, komm mal, weil wir ich das so selten erlebe, dass wenn ich predige, Dom und Sarah beide hier sind, habe ich gedacht gehabt, komm mal, lass uns mal die zwei richtig ehren, okay? Weil ich glaube, wir dürfen echt dankbar sein für so krasse Leiter. Komm mal, irgendjemand hier, der dankbar ist dafür? Sorry. Ich glaube, wir können ein bisschen besser kommen für die zwei. Lass mal nochmal richtig Krach machen. Hammer. Vielen Dank nochmal, dass ich das hier machen darf. Ich freue mich. Ich glaube, es ist so gut, wenn wir im eigenen Haus unsere Leiter am meisten feiern, oder? Wisst ihr, weil manchmal, wenn ich irgendwie zu Gast woanders bin, dann sagen immer Leute mich so krass an und Leute feiern das. Und ich denke mir so, wo ist meine Youth? Die sollen das mal hören, okay? Aber ja, Hammer. Ich freue mich so sehr, heute zu euch sprechen zu dürfen. Ich habe eine Bibelstelle mitgebracht und du darfst direkt die aufschlagen in Matthäus Kapitel 4 von 1 bis 11. Es sind ein paar Verse, muss ich ehrlich sagen, schon sehr viel für eine Predigt. Aber du kannst sie danach einfach abhaken bei deinem Bibelleseplan, okay? Und hier lesen wir von Jesus. Jesus ist gerade getauft worden. Jesus hat gerade die Stimme des Vaters gehört. Und dann erfahren wir direkt hier weiter, was hier passiert. Dann heißt es ab Vers 1. Danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und 40 Nächte keine Nahrung zu sich genommen hatte, war er sehr hungrig. Ich finde, die Bibel muss an dieser Stelle es nicht erwähnen, oder? Wenn jemand 40 Tage, 40 Nächte, come on, weißt du, aber selbst Jesus hatte Hunger, okay? Da trat der Teufel zu ihm und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Doch Jesus erwiderte, nein. Können wir mal kurz alle gemeinsam Nein sagen? Jesus erwiderte, nein. Die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Darauf nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem auf den höchsten Punkt der Tempelmauer. Und dort sagte er, wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring hinunter. Denn die Schrift sagt, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen. Und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Jesus antwortete, die Schrift sagt aber auch, fordere den Herrn, deinen Gott, nicht heraus. Als nächstes nahm ihn der Teufel mit auf den Gipfel eines hohen Berges und zeigte ihm alle Länder der Welt mit ihren Reichtümern. Das alles schenke ich dir, sagte er, wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. In Vers 10 lesen wir Jesus seine Antwort. Da heißt es, scher dich fort von hier, Satan, sagte Jesus zu ihm. Denn die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und nur ihm alleine dienen. Amen. Da verließ ihn der Teufel und die Engel kamen und sorgten für Jesus. Wenn Jesus über Worship redet, dann muss der Feind fliehen. Wenn Jesus sagt, ey, warte mal ganz kurz, nein, dann passiert etwas, das der Feind geben muss. Und ich glaube, dasselbe passiert auch heute hier. Wo du anfängst und sagst, nein, ich werde hier mit den Worten Gottes, Jesu gleichgehen, dass der Feind fliehen muss. Amen. Irgendjemand hier, der so weiß, so manchmal der Feind, manchmal gibt es so Wochen, da hast du das Gefühl, der Feind, der ist mein WG-Mitbewohner, oder? Ich glaube, manchmal müssen wir einfach über Worship reden und dann geht der Feind weg. Ich habe noch eine weitere Bibelstelle mitgebracht, in Daniel Kapitel 3, 16 bis 18, da heißt es, Schadrach, Meshach und Abednego, aber antworteten dem König. Hier müsst ihr ganz kurz Background, kurzer Kontext. Wir sind hier in Babylon, Jerusalem, das Volk Gottes ist im Exil. Sie sind im fernen Land und da ist ein König, der sagt zu ihnen, ich habe eine Statue aufgebaut und er sagt jetzt zu ihnen, betet diese Statue an. Und diese Statue war nicht 2 Meter groß oder 3 Meter hoch, sondern diese Statue war 9 Stockwerke, müsst ihr euch vorstellen, bildlich, damit du es vorstellen kannst. Und jedes Mal, wenn ein Ton gekommen ist, musste sich das Volk Gottes hinknien. Sie konnten die ganze Zeit Gott, ihren Yahweh, anbeten, ne? Aber jedes Mal, wenn dieser Ton gekommen ist, musste sich das Volk Gottes hinknien und musste quasi diesem König Nebukadnezar zollen. Und jetzt lesen wir hier, Schadrach, Meshach und Abednego aber antworteten dem König, O Nebukadnezar, wir wollen uns gar nicht erst vor dir rechtfertigen. Wenn Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, O König, wird er uns dann retten. Und jetzt heißt es im Vers 18, aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, O König, es mit Sicherheit wissen. Wir werden deine Götter niemals verehren und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. Kommen irgendwelche Leute hier, die vom Herzen her wissen, hey, ich möchte ein Anbeter Gottes sein und nicht ein Anbeter von anderen Dingen. Okay, komm mal, wir können excited sein darüber. Der Titel für heute, für die Message für heute lautet Worship War. Sag mal mit mir gemeinsam, Worship War. Weil es ist so wichtig, dass du weißt, dass es um deine Anbetung einen Kampf gibt. Okay, es gibt um dein Herz gibt es einen Kampf. Wollen wir kurz einmal gemeinsam beten und dann gehen wir rein ins Wort Gottes. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du heute hier in diesem Raum bist und du sollst übernehmen, Gott. Wenn du nicht sprichst, wenn du nicht da bist, wenn du nicht wirkst, ist es nichts anderes als ein Social Club. Gott, und wir sind so daran interessiert, von dir zu hören. Wir sind so daran interessiert und ich danke dir, Gott, dass du die Herzen aufmachst, Herr, dass du die Herzen ready machst, Herr. Danke, Gott, dass Menschen es spüren dürfen, dass du hier in diesem Raum bist, Herr. Weil wenn du da bist, verändern sich Dinge. Und ich bete, Gott, dass wir heute in unserem Herzen wissen dürfen, Gott, unser Ja ist richtig stark, aber wir wollen ein klares Nein zu dieser Welt geben. Ein klares Nein zu Götze, ein klares Nein zu allem anderen, was unser Herz ergreifen möchte. Und wir beten es in deinem mächtigen Namen, beten wir. Und wer es glaubt, der sagt, komm mal, Church, lass mich ein bisschen zu Hause fühlen. Okay, komm mal, wer es glaubt, der sagt, Amen, Amen, Amen. Ich merke schon, ein paar Leute aus der Youth sind auch am Start. Alright. Alright, am September 2013 habe ich mein Leben Jesus gegeben, alright? Ich habe jetzt fast über zehn Jahre gehe ich mit Jesus, okay? Heißt nicht, dass ich nicht schon mal in der Kirche war. Ich bin in der Kirche aufgewachsen. Meine Eltern haben sich bekehrt, als ich 3 Jahre alt war. Und ihr müsst euch vorstellen, bei mir zu Hause war das so Holy Spirit Activate, okay? Ganz normal bei Live-Groups, dass einfach immer gebetet wurde, Sprachengebete. Ich habe schon mal von hier gesagt, ich dachte eine lange Zeit, dass das Sprachengebet einfach eine Sprache von uns ist, von irgendeinem Stamm aus Äthiopien, okay? Das heißt, ich bin richtig in einem christlichen Haushalt aufgewachsen, okay? Meine Eltern, bei meiner Mom war das normal, dass sie nachts in mein Zimmer gekommen ist, während ich geschlafen habe. Irgendwelche African People, die wissen, was ich meine, okay? Ich muss den Satz nicht mal zu Ende führen, ihr wisst, was passiert jetzt, oder? Und sie kommt nach Hause in mein Zimmer rein, in mein Bett und fängt an einfach zu beten, oder? Und irgendwann mal wachst du nachts auf und du spürst so eine Hand. Das heißt, ich bin richtig christlich aufgewachsen, mit 4, keine Ahnung, schon Sprachen gebetet oder irgendwas, ne? Aber vor 10 Jahren ist etwas passiert in meinem Leben, dass ich wirklich diesen Jesus, von dem ich die ganze Zeit gehört habe, echt erfahren habe. Und Jesus ist in mein Leben gekommen und ich kann mich erinnern, es war ein Gottesdienst, Jugendgottesdienst, tausende Jugendliche waren da an diesem Gottesdiensttag und ich kann mich erinnern, ich habe mich entschieden für Jesus und ich bin nach dem Gottesdienst bin ich rausgegangen zu meinen Jungs, ich werde es nie vergessen, so 22 Uhr und ich meinte, hey Jungs, ich habe mich entschieden für Jesus. Und die so, hey krass, das müssen wir feiern. Party, oder? Und ich so, yes, lass es machen, oder? Und dann bin ich an demselben Tag, als ich mich entschieden habe, Rotz und Wasser habe ich geweint, okay? Ich habe mich bekehrt, am selben Tag habe ich mich wieder irgendwo im Club gesehen und ich war feiern, ich habe Party gemacht und am nächsten Morgen wache ich auf und das, was ich für Jahre immer gemacht habe und auf einmal plötzlich spüre ich so, ey, irgendwas ist nicht richtig hier. Ich habe gerade gestern Ja gesagt zu Gott, aber ich bin jetzt an diesem Punkt, wo ich jetzt gerade bin. Warum? Und habe ich gespürt, irgendwas muss anders sein. Und ich kann mich erinnern, wie ich dann mich in den Prozess gegangen bin und auf einmal angefangen habe, okay, diese Entscheidung, die ich getroffen habe, das ist eine heavy Entscheidung. Und ich habe gemerkt, weil ich habe Ja gesagt zu Gott, aber ich habe nicht Nein gesagt zur Welt. Und ich glaube, so geht es oft vielen, vielen Menschen, auch Menschen, die ich begleite, in der Youth zum Beispiel, dass sie sagen, hey, wenn ich sonntags oder wenn ich freitags in die Youth komme, dann fühle ich mich richtig stark, erbaut, geistig, ist richtig schön und alles ist super. Aber sobald Montag kommt, sobald Dienstag da ist, dann, ey, weißt du, wie ich mich dann fühle? Und darf ich dir sagen, wenn du so dich so fühlst, hey, darf ich dir sagen, das ist nicht so, dass Gott dich abschreibt, aber ich möchte dir einen Tipp geben für dein Leben, okay? Was wir hier sehen in der Story von Jesus. Jesus hat Ja gesagt, aber Jesus hat auch Nein gesagt. Und genau das will ich dir sagen, vielleicht bist du heute hier und du spürst genau dasselbe in deinem Leben, dass du sagst, ey, irgendwie ist ein bisschen stuck. Irgendwie, ich habe Ja gesagt, aber irgendwie fühlt sich, dann darf ich dir sagen, es braucht manchmal ein klares Nein. Und ich weiß, ich rette gerade hier ein 16-jähriges Mädchen, weil du einfach lernst, Nein zu sagen zu diesem Jungen. Und ey, vielleicht rette ich gerade hier so jemanden, der das vielleicht hören muss, einfach dieses Nein, wie powerful ein Nein sein kann. Ich habe euch gesagt, vor 10 Jahren habe ich mich entschieden, vor knapp 5 Jahren habe ich meine liebe Frau Hanni geheiratet. Yes, come on. I did good. Wenn du meine Frau kennen würdest, würdest du sagen, hey, he did great, okay? Und wisst ihr, als ich diese Entscheidung getroffen habe, wurde ich von einem Pastor gefragt, willst du? Und ich habe gesagt, ja, ich will. Aber stell dir vor, ich hätte nach der Hochzeit gesagt zu meiner Frau, hey, weißt du was, Baby, I love you. Aber da ist ein anderes Mädchen noch, die auch mit mir einfach cool sein möchte und ich würde einfach zu ihr Ja sagen. Ihr wüsstet, das Ja, was wir gefeiert haben, würde keinen Sinn ergeben. Dein Ja ist so, dein Ja ist nur so powerful wie dein Nein danach. In dem Moment, als ich Ja gesagt habe zu Hani, habe ich zu 4,5 Milliarden Frauen auf dieser Welt Nein gesagt. Amen? Okay, come on. Das ist die Wahrheit. Deswegen ist es so wichtig, Nein zu sagen. Und ich glaube auch einfach, dass es wichtig ist, in der Kirche zu gewissen Dingen Nein zu sagen. Verstehe mich bitte nicht falsch. Ich bin kein gesetzlicher Prediger und ich bin auch nicht jemand, der gerne zu Menschen sagt immer Nein, Nein, Nein. Ne? Aber ich glaube, es ist so wie ein Obdachloser, der bei einer Lotterie gewinnt und sein ganzes Leben eigentlich immer nur von der Straße gegessen hat. Und jetzt gewinnt er und stell dir vor, am nächsten Tag würde dieser Obdachlose wieder von der Straße essen. Was würde ich ihm sagen? Ich würde niemals ihn ignorieren und sagen, hey, weißt du was, iss weiter dein Zeugs von der Straße, sondern ich würde ihm was sagen? Ich würde sagen, weißt du nicht, dass du beschenkt wurdest? Weißt du nicht, dass du im Lotto gewonnen hast? Weißt du nicht, dass du Millionen hast? Du musst es nicht mehr essen. Du musst diese Dinge nicht mehr machen. Du kannst Nein sagen. Deswegen heute einfach mein kleiner Reminder an dich. Du darfst Nein sagen, Amen? Du darfst Nein sagen. Ich habe Ja gesagt zu Gott, ich habe Ja gesagt zu Jesus, aber ich habe auch Nein gesagt zur Welt. Ich weiß nicht, ob du dieses Gleichnis kennst von Jesus, wo Jesus sagt, da war ein Herr, der hat zwei Leute gefragt, gebeten. Und der erste, er sagt Ja. Und der zweite Sohn, er sagt Nein. Vielleicht kennt ihr diese Story, oder? Und dann erfahren wir später, dass der Ja gesagt hat, Nein getan hat. Und der Nein gesagt hat, hat Ja getan. Deswegen ist es, Ja ist so über... Tut mir leid, ich möchte hier keinen von den Füßen treten oder sowas. Ne? Aber ich glaube, es ist so wichtig zu verstehen, dein Ja ist immer nur so powerful wie das Nein danach. Deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich Leute sind, die nicht Kompromisse haben. Wir sehen hier Jesus, auch in meiner Story war das so oft, dass ich das erlebt habe, dass ich Ja gesagt habe, aber danach sind so viele Neins gekommen. Nein zu dieser Sache, Nein zu dem, Nein zu das, Nein zu all diesen Dingen. Und ich glaube, ich kann dir heute nach 10 Jahren sagen, das ist die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe. Einmal Ja zu sagen, das war wie so ein Dominostein, dass ich zu allem anderen Nein gesagt habe. Und ich glaube, dass wirklich das Gott in dem Leben von jedem Einzelnen machen kann. Jesus, ihr müsst euch vorstellen, er war gerade auf dieser Conference, die Taufe hieß sie, okay? Das war die heißeste Conference überhaupt. Jesus wird getauft, der Himmel geht auf, Gott selbst spricht und er sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Und ich könnte mir vorstellen, ey, come on, wer von euch kennt es nicht? Du bist bei einem heißen Gottesdienst, heiße Konferenz, Suns Retreat letztes Mal und du bist richtig pumped und du gehst raus und du denkst, ey, jetzt ist richtig nice und dann kommt Montag. Und bei Jesus ist auch Montag gekommen. Und hier lesen wir von Jesus seinem Montag. Jesus seinem Montag war heavy, okay? Ich weiß nicht, wie du versucht wirst, aber Jesus wurde vom Teufel versucht, okay? Und der Teufel kommt und wir erfahren hier, dass er ihn versuchen will. Aber bevor wir hier das überspringen, ist nicht interessant, dass wir lesen, dass Jesus vom Heiligen Geist geführt wurde in die Wüste. Und verstehe mich bitte nicht falsch, wir wollen gleich nach dem Predigt, wir wollen beten und es wird hier ein Ministry-Team da sein, was die Hände auflegen wird und beten wird, dass du die Kraft des Heiligen Geistes empfängst, dass du die Salbung des Geistes empfängst, all diese Dinge, das werden wir machen, okay? Aber ich glaube, dass oft Menschen einfach sich damit zufrieden geben und sagen, ja, Heiliger Geist, ich möchte dich spüren, aber nie so weit gehen, dass sie sagen, Heiliger Geist, du darfst mich leiten. Heiliger Geist, ich möchte das empfangen von dir, yes, ich möchte mehr von dir, aber wenn du mich leitest in die Wüste, dann sag ich Nein an dieser Stelle. Ey, und so oft ist es so, dass ich Menschen erlebe, die sagen, ich will mehr vom Heiligen Geist, ich möchte mehr spüren, ich möchte mehr empfangen. Aber sobald der Heilige Geist sagt, dann musst du das machen, dann sagen wir, oh. Und darf ich dir sagen, kein Mann und keine Frau im Reich Gottes hat jemals was bewegt, ohne in die Wüste gegangen zu sein. Vertrau niemals einem Menschen, der nicht hinkt oder nicht jemand, der in der Wüste war. Ist so wichtig, yes, wir können excited sein darüber, come on. Ich glaube deswegen von ganzem Herzen, dass der Heilige Geist, wenn er dich führt, dich auch reinführt in die Wüste. Und manchmal, ich weiß und ich bin selber auch so jemand, der immer das so hinstellt, als wäre das das Schönste und Tollste und Easyste, easy way to of life. Ich glaube, ganz ehrlich, ich kann nach 10 Jahren sagen, es ist bestimmt das Härteste, was ich in meinem Leben gemacht habe, ein Nachfolger von Jesus zu sein. Im Moment Nein sagen zu müssen. Und ich wünschte mir, ich würde hier stehen und könnte sagen, ich habe immer Nein gesagt. Es gab Momente, wo ich hundertprozentig gefailt habe. Aber es ist so gut, dass wir wissen, dass Gott immer noch Menschen aufhält und aufbaut und das macht, okay? Jesus, wir sehen, er wird geleitet vom Heiligen Geist und er geht wohin? Er geht in die Wüste. Wir wollen seine Kraft, aber wollen wir auch seine Richtung? Komm mal, wir wollen von Gott die Salbung, aber wollen wir auch geführt werden von ihm? Wir wollen diese Gänsehautmomente, wir wollen weinen und wir wollen ihn spüren, aber wollen wir uns auch echt verändern lassen? Und wollen wir diese Dinge? Das ist eine echte Frage, die ich dir stellen möchte. Weißt du, wie viele Menschen es gibt, die in der Geschichte, in der Kirche erfüllt wurden vom Heiligen Geist, aber keine einzige Frucht in ihrem Leben gebracht haben? Gott bewahre uns davor, oder? Ich möchte ein Leben führen, dass ich am Ende sagen kann, ich war fruchtbar, weil Gott in meinem Leben unterwegs war. Irgendjemand hier, der das auch möchte? 2, 3 Leute, okay, komm mal, dann sage ich dir, das ist the power of no, okay? Das ist the power of no. Derselbe Geist, der am Fluss gewirkt hat, wo Jesus sich taufen lassen hat, ist derselbe Geist, der gewirkt hat in der Wüste. Ich weiß, manchmal können wir das uns so, ist es so schwer, uns das vorzustellen. Und ich kenne es selber so gut, oder? Du gehst am Montag ins Auto rein, steigst ein und da ist nicht die Band, die spielt. Komm, ich kenne das selber und dann sind nicht die Lichter da, oder? Und dann denkst du, ey, warte mal, ich schlage jetzt mal die Bibel auf und dann kommen die Eindrücke und die Bilder und die Sachen kommen nicht, oder? Aber Jesus ist genau durch das auch durchgegangen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verstehen müssen, dass Gott uns genau auch bewusst in diese Momente führt. Dass Gott dich bewusst in solche Momente führt, wo du denkst, Gott, bist du da? Weil das ist das, was deinen Hunger größer macht, dass du sagst, ich suche dich, Gott. Weil die Bibel sagt, wer mich sucht, der wird mich finden, sagt Jesus. Deswegen, ich will einfach, und deswegen ist es so gut, einfach nicht Angst zu haben, sondern zu sagen, ich suche Gott. Weil Gott möchte dich ausbilden und Gott möchte dich ready machen, Gott möchte dich gebrauchen. Aber er fragt dich zuerst, kann ich dir vertrauen im Privaten? Kann ich dir vertrauen, wenn keiner dich sieht? Kann ich dir vertrauen, wenn nichts passiert? Wenn nichts, wo dieser Gänsehautmoment fehlt? Und ich habe dir so ein Zitat mitgebracht, da heißt es, weißt du, wir können Gott in diesen Höhepunktmomenten sehen. Wir können immer sehen, wie groß Gott ist in diesen High-Top-Moments, in diesen Momenten, wo es in deinem Leben richtig läuft. Da kannst du sagen, yes, das ist Gott. Gott ist so groß, oder? Und wer liebt nicht solche Momente? Ich bin hier nicht da, um dich anzulegen, okay? Ich liebe diese Momente, wo du sagst, es läuft. Alright? Aber weißt du, woran du erkennst, wie groß Gott in deinem Leben ist? In den Momenten, wo es richtig tief ist. In den Momenten, wo es richtig low ist. Wo du innerlich sagst, hey, wo ist Gott? Wo ist Jesus? Gibt es, sind wir noch cool miteinander? Hast du mich noch lieb? In diesen Momenten erkennst du, wie groß Gott in deinem Leben ist. In diesen Momenten. Und deswegen wünsche ich mir das so sehr, dass Leute da dieses, und ihr kennt dieses Wort, wir sagen das so oft, Resilienz hier. Dass Leute resilient sind und einfach sagen, okay, weißt du das, auch wenn ich es nicht spüre, auch wenn ich es nicht fühle, weiß ich, Gott ist immer noch am Wirken. Je mehr du Gottes Willen annimmst, desto mehr stirbt dein Ego. Warum brauchen wir diese Wüstenmomente? In diesen Wüstenmomenten stirbt Ego. In diesen Momenten, wo es tough ist, in diesen Momenten, wo es hart ist, da stirbt dein Ego. Und das ist da, wo dein Leben aufgebaut wird. Wie oft habe ich das gesehen im Leben und ich will es dir zusprechen, dass du, wenn du jetzt gerade in einer Wüstenzeit bist, dass du keine Angst haben sollst, Gott ist mit dir. Du wirst da durchgehen. Aber darf ich dir sagen, was sich verändern wird? Nicht nur die Lebensumstände werden sich verändern, du wirst dich verändern. Dein Ego wird weniger, du wirst dich mehr um Menschen kümmern, du wirst demütiger, du wirst mehr haben, du wirst Menschen anfangen, besser zu lieben. All diese Dinge, deswegen, das will ich dir zusprechen. Und jetzt sehen wir hier, der Teufel, der kommt zu Jesus, er stellt ihm diese Versuchung, oder? Und er stellt sich gar nicht vor. Er fängt gar nicht an, irgendwas zu erzählen. Er kommt gleich und er fängt an, Jesus zu versuchen. Er kommt und was macht der Teufel? Der Teufel sagt, wenn. Er stellt sich gar nicht vor. Der Teufel sagt gar nicht, hör mal zu, Jesus, ich bin der Teufel. Ich bin der Diabolos oder irgendwas. Ne? Er sagt gar nicht, hey, hör mal zu, ich warne dich vor. Sondern der Teufel stellt sich nicht vor, sondern er fängt einfach an zu reden. Und ich will, wenn es eine Sache gibt, die du catchen sollst, ist, dass der Teufel manchmal einfach anfängt zu lügen. Es ist ohne Vorwarnung, ohne irgendeinen Moment davor. Plötzlich fängt er auf einmal an zu reden und du denkst dir, hä, war das jetzt meine Stimme? War das jetzt ich? Ist es irgendwie, keine Ahnung, aus der Vergangenheit? Der Teufel spricht einfach und fängt an zu lügen. Und er sagt hier zu Jesus, wenn du der Sohn Gottes bist. Wenn du der Sohn Gottes bist. Was der Teufel macht, ist, er hinterfragt direkt als allererstes das Wort von Gott. Wenn du, ey, weißt du, was eigentlich normalerweise da steht im Text davor? Der Teufel hat nämlich gelogen, da steht eigentlich, wenn du der geliebte Sohn Gottes, Gott sagt nämlich, er ist der geliebte Sohn. Aber der Teufel hat es direkt weggenommen und sagt nur noch, hey, wenn du der Sohn Gottes bist. Und das ist eine Lüge, die der Teufel immer wieder gebraucht. Er kommt immer wieder und er stellt immer das Wort Gottes in Frage. Er kommt zu mir in mein Leben und die Fragen, wo er mich verwirren will oder wo er dich verwirren will, ist immer das, was er sagt. Hat Gott wirklich gesagt? Das hat er schon im Garten Eden gesagt. Hat Gott wirklich gesagt? Kennt ihr diese Momente? Du hast gerade in diesem einen Moment von Gott empfangen und du sagst, yes, ich mach das. Und auf einmal ein paar Tage später sagst du, hat Gott wirklich gesagt? Soll ich diese Sache geben? Soll ich da rein investieren? Soll ich diese Sachen tun? Und dann gehst du ein paar Tage später und sagst, hey, hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott? Nee, ich glaube nicht, das war ich. Und darf ich dir sagen, es ist etwas, was der Feind immer wieder benutzt. Er möchte Zweifel sehen, wenn es um das Wort Gottes geht. Der Teufel challenged immer das Wort Gottes. Er möchte verwirren. Er sagt immer, was hat Gott gesagt? Er greift deine Identität an. Er greift die Versprechen Gottes an. Und er greift dich an. Deswegen ist es ein Kampf um deine Anbetung. Es ist ein Kampf um dein Herz jetzt gerade. Und bitte versteh mich nicht falsch, du sollst nicht rausgehen und denken, es gibt so einen Christian Dream, den wir alle leben können. Wenn ich jetzt Jesus nachfolge, dann werde ich dieses perfekte Haus haben und das perfekte Leben und ich werde meine 2,5 Kinder haben, oder? Und ich werde einen Hund vor dem Tor haben und 3 Autos werde ich besitzen und all das, wenn ich Gott... Hey, und ich glaube, dass Gott sich im Himmel denkt, hey, come on, was ist das, wonach du strivest? Was ist das, was du suchst? Ich glaube, das ist wirklich, also schon Garten Eden hat der Teufel dieses Wort gechallenged von Gott. Schon im Garten Eden hat der Teufel das Wort von Gott gechallenged. Hat Gott wirklich gesagt? Und ich will dich ermutigen, wenn du spürst, dass Gott was zu dir gesagt hat, schreib es auf, halt es fest und spreche es aus. Und jedes Mal, wenn da die Zweifel kommen, halt es jetzt schon fest. Weil der Teufel weiß die Versprechen, die Gott über dich hat. Ich sage dir kurz eine Sache. Ich habe früher immer wieder gemerkt, so, wenn ich mit Leuten geredet habe, dass der Teufel früh bei den Menschen versucht hat, Dinge kaputt zu machen. Ich glaube auch bei dir. Vielleicht hast du irgendeine Botschaft auf deinem Herzen von Gott gelegt. Zum Beispiel eine Botschaft über Purity. Und der Teufel fängt schon früh an, da hier zu messen in deinem Leben. Und auf einmal fühlst du dich alles andere als rein. Vielleicht ist es auf dem Herzen, dass du sagst, ey, ich habe das so auf dem Herzen, ein Mann des Gebets oder eine Frau des Gebets zu sein. Und der Teufel fängt früh an, schon Zweifel zu säen. Wisst ihr, warum er das macht? Weil er weiß, es ist manchmal mehr als du, was Gott für dein Leben vorbereitet hat. Deswegen setzt er da Zweifel rein. Ich kann mich erinnern, was für ein Herz ich hatte, für Menschen zu beten, die krank sind. Und auf einmal habe ich eine chronische Krankheit bekommen. Und auf einmal war mein Glaube weg, für Leute zu beten. Und ich musste wirklich da nochmal reingehen und sagen, ich spreche die Wahrheit Gottes aus. Und wisst ihr was, ich bete jetzt für Menschen und Menschen werden geheilt und ich selber habe immer noch eine chronische Krankheit. Aber ich weiß, eines Tages wird Gott mich heilen. Amen. Und wenn nicht, dann ist auch okay, dass das im Himmel macht. Amen. Aber das ist das, was dir zusprechen möchte. Das ist das, was ich dir zusprechen möchte. Der Teufel challenge das Wort, deswegen lade ich dich ein und sage dir, hey, schreib es auf. Der Feind kennt diese Versprechen und er attackiert dich. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. In Jesaja 54, Vers 17 heißt es, denn keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, wird erfolgreich sein. Amen, come on. Keine Waffe, die der Feind gegen dich geschmiedet hat, wird erfolgreich sein. Sei nicht entmutigt von den Attacken, sondern sie ist vielmehr als ein Zeichen, dass der Teufel gerade irgendwas hindern möchte, was er in Wirklichkeit nicht hindern kann. Komm mal, wie cool wäre das, wenn wir sagen, hey, weißt du, ich struggle damit, aber es ist eigentlich nur, weil der Teufel Angst hat vor mir. Komm mal, ich sag dir, no joke, wenn wir wüssten, irgendwann mal sind wir im Himmel, okay, irgendwann mal sind wir im Himmel, das sagt nämlich das Wort Gottes, und wir schauen, wir sagen, er? Der? Und dann irgendwann mal sind wir im Himmel und dann schauen wir auf Gott und sagen, du? Und manchmal tun wir irgendwie so den Teufel zu Gott so gleichstellen. Wir sagen so, als wären es Konkurrenten. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Der Engel, dieser Engel Luzifer, der Teufel, der das war, der ist höchstens auf dem Level von dem Gabriel und er hat sogar die Herrlichkeit Gottes vor. Deswegen, der ist noch lower. Guck mal, es gibt Engel, die Gott rufen kann und sagen kann, mach das mal und dann machen die das. Guck mal, Gott ist so viel mächtiger und so viel stärker. Deswegen sei nicht entmutigt von den Attacken des Feindes. Sei nicht entmutigt, wenn der Feind irgendwie spricht und wenn er Zweifel sieht in deinem Leben. Und wie oft, und ich frage mich, guck mal, wir als Christen und wir als Nachfolger von Jesus, wir sollten doch diejenigen sein, die am mutigsten sind. Und jetzt kommt der Teufel und er sagt zu Jesus, mach Brot. 40 Tage hast du nichts gegessen, mach jetzt Brot. So, guck mal, was ist das für eine Versuchung? Real talk. Ich wurde noch nie in meinem Leben versucht, so vom Teufel, so, mach Brot. Und jetzt ist hier Jesus, und ich frage euch ganz ehrlich, Real Talk, meint ihr, Jesus hätte aus Stein Brot machen können? Wer glaubt es? Guck mal, er hat 2 Fische, 5 Brote genommen und hat Tausende zu essen gegeben, okay? Guck mal, wenn Jesus kann das auf jeden Fall machen, alright? Und es wird der beste Sandwich of all time sein, wenn er das macht, okay? Aber was ist die Antwort von Jesus? Jesus hat Hunger, der Teufel spricht, und er sagt, mach Brot. Und was sagt Jesus? Jesus sagt, nein. Er sagt nein. Warum sagt er nein? Weil der Teufel wollte, dass Jesus seine Gabe, die er hat, einsetzt für was Falsches. Der Teufel wollte, dass Jesus seine Gabe einsetzt für etwas, was außerhalb von dem Willen Gottes ist. Es ist nichts Verkehrtes an Brot. Es ist nichts Verkehrtes an... Jesus selbst sagt sogar, ich bin das lebendige Brot. Es ist nichts Verkehrtes daran. Ich glaube, das von Herzen. Und wir sind gerade auch in einer Predigtserie von Geld gerade, ne? Im Amerikanischen sagst du auch Bread, oder? Zu Geld. Und ich glaube, manchmal ist es so, dass man sagt so, hey, da gibt es dieses Zitat so, komm niemals zwischen einem Mann und seinem Bread, ne, sein Geld. Aber ich will dir sagen, ich glaube auch, dass an Geld nichts Verkehrtes ist an sich. Wir alle brauchen Geld, um Sachen zu kaufen, all diese Dinge. Aber ich glaube, wenn wir die Versorgung außerhalb von dem Willen Gottes suchen, dann ist es etwas, woran Gott keine Ehre findet. Deswegen, vielleicht ist es ein bisschen kompliziert, was ich gerade gesagt habe, aber ich will dir sagen, dass am Ende Gott dich versorgt und Gott hat dich begabt. Aber ich will das hier kurz richtig runterbrechen. Ich will dir sagen, dass der Teufel kommt und sagt, kommt mit banalen Dingen, die vielleicht gut sind und normal sind. Und du sagst ja, okay, kann ich ja machen. Aber es ist, ehrt Gott nicht, wenn du sie falsch einsetzt. So oft sehen wir übrigens Musiker, Leute, die weltlich Dinge bewegen auf dieser Welt. Und sie haben eine Gabe von Gott, haben sogar diese Gabe eingesetzt, aber sie haben diese Gabe falsch eingesetzt. Und ich glaube, es gibt Leute hier, die vielleicht voll gut sind mit Finanzen und all das, aber du hast es vielleicht für andere Dinge eingesetzt als für den Willen Gottes. Vielleicht bist du hier und Gott hat dich begabt mit verschiedenen Dingen und du bist noch nicht an diesen Punkt gekommen und sagst, ich möchte es einsetzen für die Ehre Gottes. Wir haben es vorhin gehört, Consecration. Ich glaube, es ist so wichtig, dass das Volk Gottes zurückkommt und sagt, weißt du was, ich gebe mein Bestes zuallererst Gott. Und wir brauchen alle Sicherheit, wir brauchen alle Anerkennung, wir brauchen alle Bedeutsamkeit, Annahme und Versorgung. Aber es sollte nicht außerhalb von dem Willen Gottes sein. Und ich liebe das, was wir an Ostern gehört haben. Wir haben die Predigt gehört über Ostern und Auferstehung. Und da kam, ich glaube, Pastor Dom hat es gepredigt, und da kam dieser Satz, warum sucht ihr Gott, warum sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal sind so Nebensätze, die dich in Predigten umhauen, oder? Und ich kann mich erinnern, ich bin nach Hause gegangen und dieses Wort hat mich richtig getoucht, richtig berührt. Warum? Weil, warum suche ich eigentlich den Lebendigen unter den Toten? Und ich glaube, manchmal brauchen wir diese Erinnerung heute, okay? Und es ist mir egal, ob du 13 bist oder 114, okay? Wir brauchen diese Erinnerung. Warum suchen wir den Lebendigen bei den Toten? Warum suche ich das Leben, was ich schon geschmeckt habe, bei den Dingen, die nicht von Gott sind? Und ich, vielleicht suchen wir es beim Menschen, vielleicht suchen wir es beim Scrollen, wir suchen es beim Rollen und bei all diesen Dingen, die es so gibt. Aber am Ende wissen wir, dass all das kein echtes Leben gibt. Am Ende gehen wir genauso, wie wir gekommen sind, splitterfasernackt. Und die Realität ist, so oft versuchen wir, nach so Dingen zu greifen, die am Ende, und du weißt es selber, dir nicht helfen. In Psalm 115 heißt es, über Götzen, da heißt es, warum tun wir Götzen, die Augen haben, aber nicht sehen können, anbeten? Warum tun wir Götzen, die Ohren haben, aber nicht hören können, anbeten? Da gibt es so Sachen wie, da schreibt er weiter, der Psalmist, warum tun wir Götzen anbeten, die Füße haben, aber nicht gehen können, Herzen haben, aber nicht fühlen können, Hände haben, aber nicht berühren können? Und da heißt es, wenn du das Tote anbetest, wirst du geistlich tot sein. Und ich habe so satt, Menschen zu begleiten und zu sehen, die geistlich tot sind. Und warum? Weil sie geistlich tote Dinge angebetet haben. Aber ich habe eine gute Nachricht. Wir beten nicht Götzen an, die einfach nur Ohren haben und nicht hören können, sondern wir beten einen lebendigen Gott an. Wir beten einen Gott an, der Augen hat und sehen kann, Ohren hat und hören kann, Hände hat und fühlen kann. Komm mal, ich glaube, da geht ein bisschen mehr. Komm mal, lass mal Jesus ein Praise Break geben an dieser Stelle, okay? Weil wir einen lebendigen Gott anbeten, einen Gott, der lebendig ist, der lebt. Wir müssen nicht geistlich tot sein, wir dürfen geistlich lebendig sein. Wir dürfen geistlich voll sein. Es gibt nichts Schlimmeres, als Auto zu fahren mit einem Tank, der fast auf Null ist, oder? Und so oft gehen wir geistlich genau so rum. Gerade noch kurz, 3 Minuten kurz gebetet. Das ist dieses, ich kenne es selber als Student, oder? Du tankst einfach nur kurz einmal, du schämst dich, du nimmst die Pfandflasche, all das. Aber ich glaube, geistlich gibt es mehr, okay? Geistlich gibt es für dich mehr. Du kannst voll unterwegs sein, voll getankt mit Jesus, okay? Weil du das geistlich Echte anbetest, weil du Gott anbetest, amen? Ich weiß nicht, ob du es gecheckt hast, aber ich glaube, dass Götzen heute hier verbannt werden, okay? Komm mal, weil all diese Dinge sollen nicht den Platz von Jesus einnehmen. All diese Dinge, komm mal, es ist der Sohn Gottes, Jesus. Und er ist hier auf diese Erde gekommen, und wenn er sich nicht zu schade ist, auf einem Esel zu reiten, ne? Wenn er sich nicht zu schade ist, in einem Stall zur Welt zu kommen, wer bin ich? Komm mal, manchmal frage ich mich so, dieses Bild von Christentum, was wir haben, passt es wirklich mit der Bibel? Weil ich sehe da, das sind Leute, die wirklich im Neuen Testament fast alle sind gestorben für diesen Glauben. Und die Realität ist, heute gibt es Menschen, die für den Glauben sterben. Und wir sind so in einem bequemen, christlichen, geistlichen Raum, wo es einfach nur darum geht und wo wir danach gehen und sagen, das hat mir nicht so gefallen, der Prediger war heute ein bisschen zu laut. Ich glaube, das ist wirklich, dass wir verstehen müssen, es ist eine echte Realität, es ist ein Kampf um deine Anbetung, es ist ein Kampf um dein Leben. Es ist ein Kampf, warum suchen wir den Lebendigen bei den Toten? Menschen haben alles, was du willst. Ich habe mir schon mal die Frage gestellt, es gibt Leute, manchmal ertappe ich mich selber und ich sage so, ey, ich hätte so gern das Leben von dieser Person, oder? Und dann denkst du, oh mein, schau dir mal die oder den an. Und am Ende des Tages weißt du, hey, vielleicht sind die überhaupt gar nicht happy. Vielleicht geht es ihnen gar nicht gut. Und dann denke ich mir so, hey, warum fallen wir da rein in diese Falle? Wir sehen hier, dass der Teufel kommt und er kommt einmal noch weiter und ich muss hier weitermachen, weil die Zeit sonst weitergeht. Und wir wollen auch alle heute nach Hause gehen. Aber hier kommt der Teufel und er kommt in der zweiten Versuchung und er sagt, spring vom Tempel. Die zweite Versuchung. Die erste Versuchung war, wo er zu Gott kommt, zu Jesus kommt und sagt, hey, ich teste deine Versorgung, ich teste das, ich teste deine Quelle, ich teste, woher du deine Kraft ziehst und für wen du das machst. Das zweite, was er macht, ist, er testet ihn nach seinem Commitment. Ich will dir sagen, warum. Er kommt jetzt hier und er sagt zu Jesus, der auf dem Tempel da steht, am Rand, und er sagt zu Jesus, spring. Weil die Bibel sagt, wenn du springst, wird dich Jesus aufhalten. Und dann sagt Jesus darauf hin, wir sollen Gott nicht versuchen. Und vielleicht hast du jetzt nicht diesen Moment, dass du vor dem Hochhaus stehst und sagst, hey, ich spring jetzt und Gott will mich fangen. Vielleicht hast du das nicht. Aber ich glaube, dass wir oft solche Spielchen versuchen, mit Gott zu spielen, oder? Wenn du Gott das machst, dann mache ich dieses. Und ich glaube, wenn wir diese Herzenshaltung haben und sagen, wenn wir dieses Spiel spielen zu Gott und sagen, Gott, wenn du das machst, dann ehren wir Gott erstens nicht damit. Und das Zweite ist, wir werden auch im Nachhinein nicht an Gott glauben. Ich erlebe so oft in Gesprächen mit Menschen, wenn Gott doch sich zeigen würde mit Wundern und Zeichen und all diese Dinge, und wenn es stimmen würde, dann werde ich glauben. Aber wisst ihr, was Jesus selber darüber sagt, in Johannes 15, er sagt, all diese Menschen haben diese Wunder gesehen, sie haben trotzdem nicht geglaubt. Das heißt, wenn du davor nicht glaubst, wirst du danach auch nicht glauben. Und ganz besonders nicht in Deutschland. Ganz besonders in Deutschland werden wir auf jeden Fall einen Punkt finden, wo wir sagen, hey, weißt du, ich glaube nicht und irgendwas. Komm, ich glaube, das ist so wichtig, dass wir verstehen, wir wollen schon davor das glauben. Wir wollen nicht einfach nur sagen, ich probiere es mal auf gut Glück und denke mir einfach, hey, es klappt schon. Sondern nee, Gott challenge dich und sagt so, hey, tu deinen ganzen Glauben, den du hast, da reinsetze. Aber versuche Gott nicht, okay? Versuche ihn nicht, das ist der zweite Test. Viele glauben und sagen, ich probiere es mal, Gott, aber funktioniert so nicht. Darf ich dir daran erinnern, der Heilige Geist ist übrigens auch nicht dein Angestellter. Okay, und der Heilige Geist ist nicht derjenige, den ich beauftrage, sondern es ist eher andersrum. Der Heilige Geist sagt zu mir was und zu dir was und dann sagen wir ja dazu. Und genau deswegen ist es so wichtig, Jesus ist hier und er lebt es. Der Heilige Geist ist nicht angestellt. Ich arbeite für ihn, du arbeitest für ihn. Lass uns das bitte nicht vertauschen. Und der letzte Test ist, und Bernd kann mich schon begleiten, der letzte Text ist, der ist im Vers 8 und das ist das, worauf ich heute eigentlich am allermeisten reden wollte. Da heißt es im Vers 8, dass der Teufel die Anbetung von Jesus wollte. Er wollte, dass Jesus ihn anbetet. In Vers 8 lesen wir das, okay? Da heißt es, wenn du knie dich nieder und ich gebe dir alles. Übrigens, der Teufel macht diesen Trick immer noch. Dass er zu Menschen sagt, wenn du dich anbetest, gebe ich dir es. Das ist zwar ein Versprechen, was er vielleicht nicht halten kann, aber ich glaube, dass du und ich oft, und ich muss dir nicht Beispiele aufzählen, in diese Versuchung kommen. Und jetzt lesen wir hier, dass Jesus ihn anbeten soll. Er sagt zu Jesus, knie dich nieder. Ist nicht krass, dass der Teufel nicht zu Jesus gesagt hat, sing mir Halleluja? Er hat auch nicht zu ihm gesagt gehabt, spiel mir ein paar Strophen von wegen Teufel, du bist der Beste oder sowas. Hat er nicht gesagt? Alright? Sondern was hat der Teufel zu Jesus gesagt? Er hat gesagt gehabt, knie dich nieder. Verbeug dich vor mir. Weil ich glaube, Worship und Singen, yes, und wir manchmal können wir das vertauschen mit Lieder singen und Worship, aber Worship ist nicht nur Lieder singen, sondern Worship ist auch sein Leben komplett hinzugeben. Vielleicht kennt ihr diesen Vers, wo es heißt, du tust Gott mit deiner Zunge bekennen, aber mit deinem Herzen tust du es nicht machen. Der Teufel ist nicht an einem Lippenbekenntnis von Jesus interessiert gewesen, sondern der Teufel war interessiert, dass Jesus sich komplett hinkniet und alles, was er hat, hingibt. Und genau das ist das, was der Teufel auch von dir will. Er will nicht, dass du anfängst, Lieder zu singen oder irgendwas. Das ist auch nicht das, was er will. Aber was er will, ist, dass du dein Leben komplett für ihn hingibst und dich hinkniest. Und Jesus sagt zu ihm, nein, verschwinde. Ist so krass, ne? Ich habe die Geschichte erzählt gerade, aber es gibt eine andere Geschichte, was im Volk Gottes unterwegs, was passiert ist in Jerusalem. Zur Zeit, als Jesus gekreuzigt wurde, war das so, dass das Volk Gottes wieder in Gefangenschaft war. Wieder in römischer Gefangenschaft. Und da war das so, dass auch sie immer ihren Yahweh anbeten durften, unseren Gott. Die durften immer anbeten, haben immer gesagt, Yahweh, Rapha, all diese Lieder haben sie alle gesungen, okay? Aber dann gab es immer wieder mal diesen Moment, wo der römische Statthalter kommen konnte und hatte so ein Zepter in der Hand und während sie geworshipped haben, ist er hingegangen, sorry David, du musst jetzt dafür hinhalten, okay? Dann geht er hin und er betet gerade an und dann geht er hin und dann berührt er seinen Kopf mit so einem Zepter und dann musste er aufhören, Jahwe zu huldigen und er musste anfangen, wen zu huldigen? Cäsar. Und ich glaube, dass wir bei deinem Kampf von Worship, will ich dir eine Sache sagen, dass der Teufel auch meistens keine Angst davor hat, wenn Menschen einfach irgendwie anbeten, weil er weiß, wenn du nach Hause gehst,
gehst du dich vielleicht für ihn wieder hin. Und ich weiß, es ist so richtig tough und ich, vielleicht darf ich das sagen, weil ich Jugendpastor bin, okay, und ich dich lieb habe. Aber ich glaube, dass es in deiner Anbetung einen Kampf gibt, der existiert jetzt gerade. Und der Teufel hat kein Problem, dass wir laut singen und tanzen und all das. Und wenn er einfach kommt, dann macht er das genauso und er sagt, hier, knie dich hin, weil ich weiß, am Ende des Tages beugst du dich für Geld, beugst du dich für diese Sache, beugst du dich für Anerkennung, beugst du dich für diese Dinge. Und wir haben diese Geschichte gerade gehört am Ende von Daniel und Schedrach, Meschach und Abednego, diese drei Freunde, die dort waren. Genau dasselbe Spiel. Du darfst Yahweh anbeten, aber wenn ich diesen Ton gebe, dann wirst du aufhören, Yahweh zu huldigen und du fängst an, für die Dinge von mir anzubeten. Und das, unsere lieben Freunde hier, will ich hier sagen, ist immer noch so, dass der Teufel genau dieses selbe Spiel immer noch spielt. Er sagt, kein Problem damit, dass du es machst, aber solange ich weiß, wenn du nach Hause gehst, beugst du dich immer noch Geld. Wenn du nach Hause gehst, beugst du dich immer noch dieser Person. Wenn du nach Hause gehst, beugst du dich immer noch dieser Sache. Und ich habe das so auf dem Herzen, dass heute Leute aufstehen und sagen, hey, weißt du was? Nein. Nein. Ich gehe nach Hause? Nein. Ich gehe nach Hause und ich werde nicht mich für Geld hingeben, ich werde mich nicht für Lust hingeben, ich werde mich nicht für Menschen hingeben, ich werde mich nicht für Gesellschaft hingeben, ich werde nicht anfangen, das zu machen, was die Welt will, sondern ich werde anfangen, Nein zu sagen, weil es einen Gott gibt, der lebendig ist und er immer noch die Wahrheit sagt. Und wenn alle Leute auf dieser Welt den Worten Gottes zweifeln, werde ich es nicht machen. Das ist das, was ich wirklich heute aussprechen möchte, heute über jeden Einzelnen, dass du nach Hause gehst und weißt, dass du Nein sagen kannst. Komm, lass uns kurz gemeinsam aufstehen. Lass uns kurz gemeinsam aufstehen. Und das wollen wir kurz machen. Wir wollen kurz einmal die Dinge, die in deinem Herzen gerade sind und diesen Platz eingenommen haben von Gott. Und während ich gesprochen habe, weißt du schon bereits, was diese Dinge sind. Vielleicht ist es eine Person, vielleicht ist es eine Sache oder irgendwas. Ich möchte aber dich einladen, während wir die Augen geschlossen haben, falls du das bist und du sagst, hey, es gibt etwas, was sich auf mein Herz gesetzt hat, dann lade ich dich ein, leg doch kurz deine Hand mit mir gemeinsam auf deine Brust, wenn es du bist, okay? Aber so viele Hände, so viele Leute, die das gerade machen. Und schau nicht nach rechts und schau nicht nach links. Ich glaube, es ist so ein wichtiger Moment jetzt gerade. So ein heiliger Moment gerade in diesem Moment, wo jetzt einfach es anfängt, dass Dinge, die davor versucht haben, dein Leben zu regieren, nicht mehr das regiert, sondern Gott regiert jetzt dein Leben. Und du gehst raus und vielleicht hast du es nie als wichtig empfunden, Nein zu sagen. Aber ich glaube, dass du heute rausgehst und Nein sagen wirst zur Welt und Ja sagen wirst zu Gott. Ich spreche das aus, Jesus, komm mit deinem Heiligen Geist über jeden einzelnen Menschen. Ich bete in Jesu Namen jetzt über jeden Einzelnen, der hier in diesem Raum gerade ist und struggelt und fights hat um seine Anbetung. Ich bete Gott, dass diese Anbetung eine echte Anbetung ist, eine Anbetung ist, die dich ehrt, Jesus, die dich verherrlicht, Gott. Ich bete Gott, dass da mein Feind kommt und schnipst und sagt, jetzt ist der Moment, dass das nicht passiert. Sondern Gott, wir wollen dir die Ehre geben. Wir preisen dich, Herr. In Jesu Namen. Ich bete Gott ganz besonders für Menschen, die gerade hier sind und in ihrem Herzen spüren, dass dieser Platz eingenommen wird von dir. Ich bete Gott, dass es jetzt beiseite geschaffen wird. Ich bete Gott, dass Geld keine Macht hat, dass Lust keine Macht hat, dass all diese Dinge keinen Wert haben, Anerkennung von Menschen keinen Wert hat, dass du alleine derjenige bist, der im Zentrum steht, Gott. Du alleine sollst im Zentrum stehen. Du im Zentrum. Und ich will dir jetzt gerade die Möglichkeit geben, einfach da, wo du bist, erheben, fang an, deine Stimme zu erheben, zu Jesus zu beten. Weil ich glaube, es ist jetzt ein Moment, den nicht ich leiten soll, sondern wo du jetzt anfängst zu sprechen und zu sagen, Gott, hier bin ich, nimm mein Leben. Die Dinge, die ich vielleicht falsch gemacht habe, vergib mir dafür. Die Dinge, die ich priorisiert habe und nicht dich an erster Stelle getan habe, verzeih mir. Komm, fang einfach an, da, wo du bist, von deinem Platz aus. Lass einfach anfangen zu beten. Jesus, ich bete in deinem mächtigen Namen, Jesus, dass du jetzt hier durch die Reihen gehst und die Menschen berührst nochmal neu. Ich bete, Gott, dass jeder Einzelne in diesem Raum weiß, dass er geliebt ist, Herr. Dass jeder Einzelne in diesem Raum weiß, dass er Anerkennung bekommt. Dass er weiß, wenn der Montag wieder kommt, dass keine Angst kommen muss. Danke, Gott, wenn Wüstenzeiten kommen, dass Menschen wissen, dass das Ego stirbt, dass die Dinge sterben, die nicht dich ehren, Gott. In deinem mächtigen Namen, Jesus, beten wir. Setz es frei über diesen Raum. Ich bete das, Gott. Ich danke dir, Gott, dass eine Nation erwächst, Gott. Dass du Menschen erwächst, die diese Götzen ablehnen, Gott. Und ich ehre Gott in Jesu Namen. Ganz besonders in Deutschland. Wir beten dafür, dass das nicht mehr Macht hat. Wir beten, Gott, dass in Deutschland Sicherheit keine Macht mehr hat. Wir beten, Gott, dass Angst keine Macht mehr hat. Wir beten es aus über Deutschland, dass Geld keine Macht hat. Jetzt, wir sprechen ganz bewusst gegen diesen Geist von Mammon, dass das nicht uns Sicherheit gibt, Anerkennung gibt oder irgendwas, sondern du alleine, Jesus. Ich bete, Gott, dass eine Nation aufsteht, Gott, die keine Angst hat vor der Gesellschaft. Ich bete, Gott, dass da, wo der Teufel kommt und sagt, knie dich nieder, dass wir uns dann nicht niederknien, sondern zu deiner Ehre weiter stehen bleiben, Gott, und nur dich anbeten. In Jesu Namen sprechen wir das aus. In Jesu Namen, komm mal, erheb deine Stimme, hab keine Angst. Lass uns Jesus anbeten. Lass ihn groß machen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Platz einnehmen von dir, Jesus. Nichts. Und ich spüre das so in meinem Herzen, dass ich es prophezeien soll über diese Generation, dass ich es prophezeien soll über die Youth, dass ich es aussprechen soll über die Young People hier in diesem Raum. Ich spüre, dass Gott einfach eine Generation gerade aufwecken möchte, die anders ist. Die anders ist. Die anders ist, die nicht Likes und Followers hinterherrennt, sondern eine Generation, die Jesus hinterherrennt. Eine Generation, die aufsteht und sagt, es gibt jemanden, der es würdig ist, angebetet zu werden. Und sein Name ist Jesus. Ich spreche das aus über diese junge Generation. Vielleicht bist du hier unter 18. Ich spreche das aus, dass du keine Angst haben musst. Du musst dich nicht dieser Welt beugen in Jesu Namen. Ich prophezei das über den Vater, der in diesem Raum ist und vielleicht Angst hatte, auf der Arbeit es zu bekennen. Ich prophezei das in Jesu Namen. Ich spreche das aus, dass du keine Angst mehr hast, sondern dass du aufstehst im Glauben und stehst für Jesus. Ich spreche das aus über die Mutter hier in diesem Raum. Ich spreche das aus über die Frau in diesem Raum hier. Wenn du hier bist und du alles Angst, dass Angst jetzt geben muss und nicht mehr diesen Platz einnimmt. Und du stehst auf für Jesus. Du stehst auf für Jesus. Halleluja. Und wir wollen das jetzt gleich so machen. Wir machen gleich einen Moment von Anbetung. Wir gehen gleich rein in die Anbetung. In diese pure, echte Anbetung, wo es um Jesus geht. Seid ihr bereit gleich? Wisst ihr, ich habe gerade erzählt gehabt von dem Teufel. Der Teufel, der und Theologen sind sich einig, dass der Teufel damals Bereichsleiter war für Worship. Er war derjenige, der zuständig war für die Anbetung im Himmel. 24/7, er war zuständig dafür. Und die Bibel sagt sogar, dass wenn er gelaufen ist, dass Instrumente rausgegangen sind aus ihm. Und wenn er geatmet hat, dass Melodien rausgekommen sind zur Ehre Gottes. Und trotzdem hat er an irgendeinem Punkt sich gedacht, ich will angebetet werden. Nicht Gott, sondern ich will angebetet werden. Und ich glaube, der Teufel ist rausgekickt worden. Gott hat den Menschen erschaffen und hat gesagt, ich ersetze jetzt diese Worship mit diesem echten Worship von dir und von mir. Und wir sagen, wir legen diese Sachen ab von dieser Welt und wir beten Gott an. Deswegen, ich lade dich ein, da wo du bist, wenn du nicht frei fühlst, heb doch mal deine Hände mit mir gemeinsam zu Jesus. Einfach als ein Zeichen von, ich möchte mich dir einfach komplett hingeben. Ich möchte mich dir komplett hingeben. Ich spreche das aus. Fang einfach an, deine eigenen Lieder zu singen, deinen eigenen Song zu singen, weil ich glaube, dass einfach da was durchbrechen wird jetzt in diesem Moment. Und die Götzen, die in deinem Leben sich aufgestellt haben, jetzt fallen werden. Und du Nein sagen wirst zu diesen Dingen und du sagst, ich sag nur noch Ja zu Jesus. Ja zu Jesus, Ja zu Gott. Come on, wir singen. Halleluja. Come on, erhebe deine Stimme.
Hey, vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Falls du noch nie persönlich bei uns warst und wenn du in Köln, Aachen oder Bergisch Gladbach lebst, dann laden wir dich ganz herzlich ein. Komm in einen unserer Gottesdienste oder werde Teil einer Live-Group. Und wenn du schon Teil der City Church bist, dann möchte ich dich gerne ermutigen, uns zu unterstützen mit deiner Großzügigkeit. Auf citychurch.köln erfährst du, wie du geben kannst. Gottes Segen und bis ganz bald.